Leben mit Hoffnung heißt unsere Serie, in der wir uns mit den Thessalonicher Briefen von Paulus beschäftigen. Wir haben uns am Anfang der Serie den Grund unserer Hoffnung angeschaut. Die gute Nachricht der Liebe und Gnade Gottes, der uns einlädt, zu seiner Familie zu gehören und ein Leben zu leben, das durch den Glauben erfüllt ist mit Hoffnung, weil wir zu Jesus gehören und weil er eines Tages wiederkommt und wir dann für immer mit ihm zusammen sein werden. Aber was, wenn dir diese Hoffnung abhanden kommt? Die Menschen damals lebten mit der Hoffnung, dass sie das noch zu ihren Lebzeiten erleben würden, dass Jesus wiederkommt. Im zweiten Petrusbrief lesen wir, wie sie sich damit auseinandersetzen mussten, dass sich Leute darüber lustig machten, weil es so lange dauert. Und wir leben heute schon seit 2000 Jahren mit dieser Erwartung auf das Kommen Jesu, was dazu geführt hat, dass manche Menschen genauso wie damals sagten, das stimmt doch alles nicht. Die Antwort von Petrus ist, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat als wir und dass er Geduld hat und möchte, dass noch Menschen gerettet werden. Und auch die Thessalonicher stellten sich diese Frage. Manche von ihnen waren gestorben. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie trauerten und hatten keine Hoffnung. Was war jetzt mit denen, die schon gestorben waren, wenn Jesus dann wiederkommt? Diese Frage stand im Raum. Und diese Frage beantwortet Paulus mit seinem Brief. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 5, Vers 3. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit ihm dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch mit dieser Gewissheit. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Bevor wir tiefer einsteigen in das, was Paulus hier den Thessalonichern schreibt, noch ein paar Vorbemerkungen. Dieser Text, genauso wie manche andere in der Bibel über das, was in der Zukunft geschehen wird, hat viel Anlass zur Spekulation gegeben. Schon manch einer hat sich darin hoffnungslos verrannt, indem er meinte, ganz genau zu wissen, wann Jesus wiederkommen wird und an welchem Zeitpunkt der Weltgeschichte wir heute stehen. Und ich habe zwar Theologie studiert, aber selbst unter Theologen gibt es viele verschiedene Auslegungsrichtungen dazu. Paulus schreibt hier, dass er den Thessalonichern zur Frage nach den näheren Umständen nichts schreiben braucht. Im zweiten Thessalonicher Brief tut er es dann doch, das werden wir uns nachher auch noch anschauen, weil es manche Unklarheiten gab. Aber selbst da sagt er dann, erinnert ihr euch an das, was ich euch gesagt habe, als ich bei euch war? Und dann geht er nicht im Detail darauf ein. Wir haben heute also nicht alle diese Details, die die Gemeinden damals hatten. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir über das reden, was uns in Zukunft erwartet. Und deshalb bei aller Erkenntnis demütig bleiben. Anfang November haben wir ein ganzes Wochenendseminar mit Eddie Lanz über die Offenbarung. Da wird es viel Raum zu Rückfragen geben. Und Karl-Heinz wird die Details des Seminars nachher in den Ansagen nochmal weitergeben. Im Gemeindemagazin steht einiges dazu und hinten liegen auch noch im Foyer einige Einladungsflyer. Aber selbst wenn wir nicht alle Details wissen, die wesentlichen Dinge können wir aus dem Schreiben von Paulus ganz sicher sagen. Und das Erste ist, wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen. Paulus schreibt, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Und das ist unsere Versicherung. Gott hat Jesus auferweckt. Wir lesen davon in den Evangelien und wir haben uns immer wieder angeschaut, dass es viele gute Gründe gibt, daran zu glauben, dass das wahr ist. Die Thessalonicher, die waren ja noch viel näher dran als wir. Dieser Brief, der wurde geschrieben so ungefähr Mitte 50 nach Christus. Das heißt, die Thessalonicher hatten die Möglichkeit, die Zeugen dieser Auferstehung, Paulus schreibt zum Beispiel im Brief an die Korinther von über 500 Menschen, die konnten sie persönlich befragen, wenn sie Zweifel hatten. Und so, wie Gott Jesus auferweckt hat, wird er auch die Toten auferwecken an dem Tag, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Aber es gibt einen Zusatz, was Paulus hier schreibt. An diesem Tag werden die auferweckt, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind. In der Offenbarung lesen wir von zwei Auferstehungen. Die erste Auferstehung in Offenbarung 19 und 20 der Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Sie werden auferstehen zur Hochzeit des Lammes. Die Bibel bezeichnet die Gemeinde, und damit ist nicht der Bau hier gemeint, sondern die Menschen, die an Jesus glauben, die bezeichnet die Bibel als die Braut. Und der Zeitpunkt, wo die Braut mit Jesus vereint wird, das ist die Hochzeitsfeier. Und das geschieht, wenn wir Jesus entgegengehen, wie Paulus hier an die Thessalonicher schreibt. Anschließend werden wir 1000 Jahre mit Jesus herrschen. So steht es in der Offenbarung. Und dann kommt die zweite Auferstehung aller anderen Menschen und es kommt zu einem großen Gericht. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und die Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, werden dort ewig mit ihm leben. Aber die anderen werden verurteilt und in ewiger Trennung von Gott leben müssen. Ich habe schon so manch einen sagen hören, dass er gerne an diesen zweiten Ort möchte, weil er von Gott nichts wissen will. Aber dieser Ort wird grausam sein, weil die Liebe in Person, weil Gott dort nicht anwesend sein wird. Umso schöner der Himmel, wenn wir Jesus endlich sehen werden und er mitten unter den Menschen lebt. Diese Botschaft, die Paulus hier schreibt, ist also auch eine Mahnung. Setz dein Vertrauen doch auf Jesus, um an dieser ersten Auferstehung dabei zu sein. Paulus schreibt, dass wir uns mit dieser Gewissheit trösten sollen im Hinblick auf die Menschen, die gestorben sind. Dass wir nicht trauern wie Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Und das ist doch unser Trost bei jeder Beerdigung. Dass wir genau das sagen können. Wir werden auferstehen. Wir werden bei Jesus sein. Wir werden uns wiedersehen. Was Paulus hier nicht beantwortet, ist die Frage, wo genau wir nach dem Tod sein werden. Und ich werde das immer mal wieder gefragt. Was wir in der Bibel sehen ist, Jesus antwortet dem Mann am Kreuz neben ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wie wir vorhin in der Stelle von Karl-Heinz gehört haben, in dem Brief an die Philipper, da schreibt Paulus, er würde am liebsten sterben, weil er dann bei Jesus ist, aber er hat ja noch einen Auftrag. Die Bibel kennt keinen Zwischenort nach unserem Sterben. Und meine ganz persönliche Überzeugung ist die, dass sich Zeit und Ewigkeit nur ganz schwer miteinander vereinen lässt. Wir können ja nur linear denken als Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir nach unserem Sterben genau an dieser Stelle wieder rauskommen, von der Paulus hier schreibt, nämlich bei der Auferstehung der Toten und der Hochzeit der Braut und des Lammes. Und dann werden wir in Ewigkeit bei Jesus sein. Und wenn Gott sagt, dass bei ihm 1000 Jahre wie ein Tag sind, umgekehrt natürlich auch, dann glaube ich, dass ich nach meinem Leben direkt dort sein werde. In jedem Fall Wir werden auferstehen und wir werden bei Jesus sein. Das ist unsere Hoffnung bei jeder Beerdigung. Und das ist auch unsere Hoffnung heute Morgen für uns hier, die wir leben, dass wir dadurch ermutigt werden zu wissen, was auf uns zukommt. Ein zweites, was wir ganz sicher sagen können von dem, was Paulus hier schreibt, ist, Jesus wird kommen. Jesus selbst spricht über sein Kommen, das kann man nachlesen in Matthäus 24. Und er vergleicht das, was vorher passiert, mit Wehen einer Frau bei einer Geburt. Es geht in dem Bild nicht so sehr um das, was Paulus jetzt hier an die Thessalonicher bei den Wehen schreibt, wenn er meint, dass Jesus so plötzlich kommen wird, wie Wehen bei einer Frau einsetzen. Sondern mit den Wehen ist gemeint, dass das Ende in Wehen kommt. Es wird Kriege geben, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Falsche Propheten und Christusse werden auftreten, also Menschen, die behaupten, der wiedergekommene Jesus zu sein, aber auch Christusse im Sinne von Heilsbringer. Das können Menschen sein, die anderen das Heil versprechen. Ohne Gott wirst du glücklich. Aber auch Menschen, die meinen, die neuesten Erkenntnisse im Glauben gefunden zu haben, die andere 2000 Jahre lang irgendwie nicht entdeckt haben und jetzt mit dieser neuen Erkenntnis geht's ab. Als ob vorher alles falsch war und die Leute irgendwie dumm gewesen wären. Menschen werden für ihren Glauben unter Druck geraten. Wir lesen in der Offenbarung von einer Verteuerung der lebensnotwendigen Lebensmittel. Und wir merken ganz aktuell, wie unsere Welt aus den Fugen gerät. Wie Hersteller mahnen, man soll sich schon jetzt mit Geschenken für Weihnachten eindecken, weil es könnte knapp werden. Wie Chips nicht mehr lieferbar sind und Autohersteller deshalb nach und nach die Produktion einstellen. Wie die Angst vor Blackouts in Großbritannien steigt und E-Autos zu den meisten Zeiten des Tages dort aus Überlastungsgründen nicht mehr geladen werden dürfen. Wie bei uns auch eine Gasknappheit droht und die Preise steigen. Wie manche Lebensmittel knapp werden und erst letzte Woche habe ich gelesen von großen Preissteigerungen, die uns vielleicht vorausstehen bei Nudelprodukten. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, Nudeln sind ja ziemlich günstig und wahrscheinlich waren die sowieso viel zu billig die ganze Zeit und jetzt geht es halt ein bisschen hoch. Aber wir denken so westlich bei diesen Dingen. Wir denken, naja, das ist ja in Ordnung, wir können uns das leisten. Aber wisst ihr, wir gehören auch zu den reichen paar Prozent dieser Erde. Und wenn Lebensmittel bei uns ein bisschen teurer werden und sie werden das überall auf der Welt, dann bedeutet das, dass die Armen das viel, viel deutlicher zu spüren bekommen als wir. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir denken, ist ja nur eine Kleinigkeit. Für manche Menschen ist das keine Kleinigkeit. Wehen kennzeichnen sich dadurch, ich male das einfach mal an, ich bin jetzt nicht so der Experte für Wehen, auch wenn ich schon 3 Geburten zumindest daneben mitbekommen habe, aber auch nicht live, das ausschalten musste, aber Wehen setzen plötzlich ein und dann tritt erstmal wieder eine Phase der Entspannung ein. Und dann kommt die nächste Wehe, die kann auch mal wieder ein bisschen kleiner sein, dann kommt eine Phase der Entspannung, dann kommt die nächste Wehe und dann kann auch mal eine lange Zeit nichts kommen, aber irgendwann wird es immer enger und immer steiler. Bis dann irgendwann die Geburt kommt. Und wenn wir über Wehen reden, dann müssen wir genau dieses Bild vor Augen haben, was Jesus hier beschreibt. Dann kann es sein, dass es zwischendurch, zwischen Phasen auf dieser Erde, wo, wie ich vorhin gesagt habe, diese Dinge an Intensität zunehmen, wie wir das ja auch gerade erleben, dann kann es sein, dass zwischendurch eine Ruhephase ist. Dann kann es auch sein, dass zwischendurch eine ziemlich lange Ruhephase ist und ganz am Ende werden die Wehen immer kürzer in den Abständen und immer heftiger. Und wir sehen aktuell, wie schnell manches auf einmal bei uns geht. Ich meine, wer hätte mit all diesen Dingen vor 2 Jahren gerechnet, wie es bei uns aussieht? Aber das Bild der Wehen lässt mich auch vorsichtig sein, etwas über Jesu Wiederkunft zu prognostizieren. Zu vielen anderen Zeiten unserer Menschheitsgeschichte haben Menschen aufgrund der Heftigkeit der Wehen, ich denke da nur an Weltkriege, an die Pest, an die spanische Grippe und anderes vermutet, das Ende wäre sehr nah. Und doch ist danach wieder Entspannung eingetreten. In der Gemeinde von Thessalonich gab es nach diesem Brief von Paulus einige Missverständnisse. Es gab falsche Briefe von ihm, falsche Zitate, die angeblich von ihm stammten. Vermeintliche prophetische Worte, die die Thessalonicher dazu brachten zu denken, der Tag der Wiederkunft des Herrn, er wäre schon da. Und sie hätten es irgendwie verpasst. Wir merken hieran, wie schnell wir irregeleitet werden können und wie sehr wir aufpassen müssen. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2 eine Klarstellung dazu. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Also genau bezogen auf die Stelle vorher, die er thematisiert hat. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschliche uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, er hat über den mit den Thessalonichern gesprochen, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Himmel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Paulus spricht hier von einem gesetzlosen Menschen, der auftreten wird, bevor das Ende kommt. Auch im Buch Daniel, in der Offenbarung und in Matthäus 24 lesen wir von dieser Person. Und Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Es gibt also Menschen, die sich antichristlich verhalten und damit ein Typus sind für den letzten Antichristen. Menschen, die die Bibel als grausam beschreibt, die hochmütig sind, die sich als Gott fühlen und so verherrlichen lassen, die mit ihrer Propaganda viele Menschen irreführen, die die Gebote Gottes abschaffen und gegen Juden und Christen vorgehen. Paulus schreibt, dass den letzten Antichristen etwas und jemand zurückhält. Aber er schreibt nicht was. Es gibt viele Vermutungen, aber alle Theorien haben irgendwie ihre Schwierigkeiten. Und wir können es einfach nicht genau sagen. Es gibt aber etwas, was vorher geschehen muss. In Matthäus 24, Vers 14 lesen wir, die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Menschen aus allen Völkern sollen also Gottes Botschaft hören. Und ich habe im biblischen Unterricht an dieser Stelle immer gesagt, dass die Bibelübersetzungsorganisation Wycliffe sich zum Ziel gesetzt hat, dass 2025 jede Volksgruppe dieser Erde in ihrer eigenen Sprache einen Teil der Bibel vorliegen hat. 2025 ist also nicht mehr weit. Wenn der Antichrist auftritt, dann werden sich Menschen entscheiden müssen, ob sie ihm oder Jesus folgen. Und wenn sie ihm nicht folgen, dann hat es Konsequenzen für ihr Leben. Umgekehrt aber auch. Und ein Wort aus Daniel 11, Vers 32 hat mich in der Vorbereitung besonders getroffen. Da heißt es nämlich über diesen Antichristen: Er bringt die Menschen, die es mit dem Bund Gottes und seinem Gesetz nicht ernst nehmen, mit List und Tücke so weit, dass sie ihren Glauben preisgeben. Aber die anderen, die ihrem Gott treu sind, bleiben fest und halten sich weiter an Gottes Gesetz. Wo stehst du, wenn du das so auf dich wirken lässt? Wie sieht es mit deinem Leben, mit deinem Glauben aus? Vermutlich wird es dann eine Zeit des Friedens, des vermeintlichen Friedens geben, zumindest für die Menschen, die dem Antichristen folgen. Denn Paulus schreibt ja an die Thessalonicher: Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, dann plötzlich kommt der Tag. Und dann wird Jesus kommen. Dann wird Jesus kommen. Und ich male das mal als einen grünen Pfeil der Hoffnung vom Himmel. Dann wird Jesus kommen. Das Bild, das Paulus im ersten Thessalonicher Brief gebraucht, ist das eines Triumphzuges. Und ich folge hier an dieser Stelle dem Verständnis dieser Bibelstelle, wie sie viele Theologen haben, wie sie auch Uli Neuenhausen in seinem Buch beschreibt. Aber gerade an dieser Stelle geht es tatsächlich auseinander. Aber Uli Neuenhausen schreibt in seinem Buch Die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht, die Formulierung dem Herrn entgegen in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 beinhaltet die Vorstellung, dass der Herr auf dem Weg zur Erde ist und die Gemeinde ihm entgegengeht, um ihn dann in einer triumphalen Begleitung zur Erde zu geleiten. Nicht Jesus ändert also die Richtung, um etwa mit seinen Leuten in den Himmel zurückzukehren, sondern die Christen ändern ihre Richtung, sobald sie auf Jesus treffen, um dann mit ihm auf die Erde zu kommen. Dazu passen die typischen Elemente eines antiken Triumphmarsches, die befehlende Stimme eines Herolds und die Posaune als Ankündigung eines siegreichen Herrschers, der aus geschlagener Schlacht heimkehrt. Denn wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er seine Feinde besiegen. Das heißt, die Braut Christi, an dieser Stelle wird die erste Auferstehung stattfinden, geht Jesus entgegen und sie geht mit Jesus zurück auf diese Erde. Und dann wird das geschehen, was die Bibel als das tausendjährige Reich beschreibt, auf der Christus mit seinem Volk hier auf der Erde herrschen wird. Und er wird ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten auf dieser Erde, bevor der Teufel noch einmal losgelassen und besiegt wird und es anschließend zu dieser zweiten Auferstehung und zum Gericht kommt und Gott schließlich einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Jesus wird kommen, daran können wir festhalten. Darauf können wir uns freuen. Es wird kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Krankheit, keinen Tod mehr geben. Die Bibel malt dieses Bild nicht, um uns zu vertrösten, sondern um uns Hoffnung zu geben. Es ist in diesem Leben nicht alles gut und es wird auch nicht alles gut werden. Es wird Krisen geben, es wird Zweifel geben, es wird harte Entscheidungen geben, das alles gehört dazu. Aber es gibt eine Hoffnung in diesen Situationen, nämlich die Hoffnung auf den wiederkommenden Jesus. Wir werden ihn sehen und wir werden bei ihm sein. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn dir dieses Bild vom Ziel und damit die Hoffnung verloren geht. Aber wir dürfen hoffen, weil wir zu Jesus gehören. Wir lesen allerdings, dass die Zeit vor dem Wiederkommen Jesu für uns Christen keine einfache sein wird. Manche sagen, dass wir nicht für Gottes Zorn bestimmt sind und deshalb, dass wir an dieser Stelle, wo es dann richtig schlimm wird, dass wir dann mit Jesus weg sein werden. Aber wir lesen ja, dass Paulus etwas den Thessalonichern schreibt von dem Antichristen, der das wiedergöttliche Reich aufrichten wird, weil die Thessalonicher zu dieser Zeit noch da sind und weil etwas diesen Antichristen aufhält. Das heißt, sie werden nicht weggenommen. Und auch da, wo sie dachten, ups, der Tag des Herrn hat schon angekommen, da beziehen sie sich ja auf Briefe, auf Schreiben von anderen Leuten, die auch noch da waren. Die hätten ja dann weg sein müssen. Manche sagen, wir sind nicht für den Zorn Gottes bestimmt. Und ja, es stimmt, manche der Plagen, die in der Offenbarung beschrieben werden, werden nur die Menschen abbekommen, die nicht zu Jesus gehören und nicht sein Zeichen tragen. Aber wir lesen, wie Jesus von Bedrängnis seiner Nachfolger spricht. Und viele Menschen erleben eben diese Bedrängnis schon jetzt. Genauso sind wir als Christen nicht vor Katastrophen verschont in unserem Leben, die auch andere erfassen. Wir leben in dieser Welt und manche Dinge betreffen uns genauso wie andere. Auch Christen sind in den Tsunamis, in den Erdbeben, in den Feuern und Überschwemmungen gestorben. Aber wir lesen in der Offenbarung, wie Menschen mit weißen Kleidern aus dieser Zeit herauskommen. Ein Bild für ihre Reinheit, für ihre Läuterung. Wir lesen aber auch, dass Jesus seine Nachfolger zweimal ermahnt, dass sie Treue und Standhaftigkeit benötigen. Wie geht es uns, wenn wir diese Zeilen hören? Ich kenne manchen, dem davor bange ist. Und mir geht es auch manchmal so. Wo ist da die Hoffnung, von der Paulus schreibt? Wie schaffen wir es nicht, vor Angst gelähmt zu sein? Jesus schreibt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was also sollen wir tun? Wir sollen den Kopf heben. Und wenn wir den Kopf heben, dann verändern wir unsere Blickrichtung. Dann schauen wir nicht mehr auf das Tagesgeschehen rund um uns her. Wir schauen auch nicht auf das, was möglicherweise morgen alles kommen kann, sondern wir schauen auf Jesus. Er hat uns verheißen, für uns zu sorgen. Er hat uns verheißen, bei uns zu sein. Er hat uns verheißen, uns zu bewahren. Er hat uns verheißen, uns auszurüsten, dass wir bestehen können. Das bedeutet nicht, so sagt es Jesus, dass nicht auch Menschen leiden müssen oder sterben werden. Aber in all dem erleben wir Jesu Hilfe. Davon können Menschen berichten, die für ihren Glauben gelitten haben. Und wenn wir sterben, und das scheint uns manchmal so das Allerschlimmste, wir hängen so an diesem Leben, dass wir uns das nur schwer vorstellen können, aber wenn, dann schreibt Paulus, dass Christus sein Leben ist und sein Sterben sein Gewinn. Dann haben wir ja vorhin gehört, dann werden wir bei Jesus sein. Und dann werden wir an einem Ort sein, der 1000-mal besser ist als der, wo wir hier sind. Glauben wir das? Diesen Blick, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Ich glaube, den müssen wir trainieren, um unsere Hoffnung nicht zu verlieren. Denn Jesus kommt. Und so schreibt Paulus den Thessalonichern, wie den Philippern und auch uns, dass wir uns freuen sollen an Jesus und an seiner Liebe, an seiner Gnade, an dem Geschenk, zu ihm zu gehören und zu wissen, dass er kommt. Er schreibt, dass wir uns durch nichts vom Gebet abbringen lassen sollen und Gott in jeder Lage danken sollen. Nicht für jede Lage, aber in jeder Lage, weil das unseren Blickwinkel ändert, weg von unseren Umständen hin zu Jesus. Dieser Blick ist noch für etwas anderes wichtig. Paulus schreibt, ihr aber Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es schon jetzt tut. Paulus schreibt, dass wir bereit sein sollen für Jesu Kommen und nicht im übertragenen Sinne schlafen sollen. Das bedeutet, wir sollen mit dem Wissen, dass Jesus wiederkommt, unser Leben gestalten. Wir sollen vom Ziel her leben. in enger Beziehung zu Jesus schon jetzt, leben, wie es Gott gefällt, anderen Menschen auf unsere Hoffnung hinweisen und uns auch gegenseitig zu diesem Leben und der Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu ermutigen. Im Detail wird Volker Aßmann in 2 Wochen an dieser Stelle weitermachen, was genau das alles bedeutet. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen hoffen, weil Jesus kommt. Und wir werden auferstehen. Jesus wird kommen. Deshalb dürfen wir unseren Blick auf ihn richten und unser Leben mit diesem Wissen gestalten. Und die nächsten Lieder laden uns dazu ein. Vielleicht zum allerersten Mal zu Jesus zu kommen. Oder heute Morgen ganz bewusst unseren Blick wieder auf ihn zu richten. Neue Hoffnung zu bekommen. Ihm wieder neu das Vertrauen auszusprechen. Vielleicht auch uns zeigen zu lassen, wie wir unser Leben mehr vom Ziel her gestalten sollen. In dem Wissen, dass er wiederkommt. Und an der einen oder anderen Stelle auch zu bekennen, Jesus, das habe ich nicht getan. Aber ich möchte treu sein, ich möchte standhaft sein. Und ich möchte von dieser Hoffnung erfüllt werden, die du schenkst. Ich lade uns ein, dass wir zu dieser Zeit jetzt aufstehen und dass wir sie jeder Einzelne für uns vor Jesus gestalten.